Ja, herzlich willkommen zur Fotopodcast Folge 165. Und wir haben es geschafft, heute zu viert eine richtig schöne, tolle und inhaltsreiche Folge vorzubereiten. Und mit dabei sind, ja, eine altbekannte Stimme, ein kleiner Brummbär mit hessischem Akzent, der Neufi.
Da kann ja nur ich gemeint sein. Hallo zusammen.
Ja, und wie ich heute gelernt habe, alles, was in Baden-Württemberg wohnt und haust, sind Badener, das heißt, auch der Thomas ist dabei.
Ja, hallo.
Ja, und aus der Hohen Rhön haben wir natürlich noch unseren sympathischen Andreas.
Hallo alle zusammen.
Ja, wir starten direkt durch und ihr wisst, wir sind kurz vor dem Fotografie-Ereignis 2016 der Fotokina in Köln. Wie auch schon in den letzten Jahren ist es so, dass wir an diesem Tag oder an diesen Tagen vor Ort sein werden und wir würden uns gerne mit euch treffen. Wenn ihr vorhabt, an der Fotokina am Freitag oder am Samstag unterwegs zu sein und habt Lust, euch mit den Jungs vom Fotopodcast, wir vier sind auf jeden Fall geschlossen vor Ort, zu treffen, meldet euch. Schickt uns eine kurze E-Mail an info@fotopodcast.de. Wir schreiben euch zurück und kümmern uns um einen Treffpunkt und vielleicht auch eine Uhrzeit. Vielleicht machen wir eine kleine Fotografie-Challenge, vielleicht tauschen wir es einfach aus. Lasst euch überraschen, wir freuen uns darauf, euch kennenzulernen.
Ja, so sieht's aus. Also ich werde wahrscheinlich auch noch einen Tag vor, einen Tag nachher da sein. Aber wir freuen uns einfach tierisch darauf, mal die Leute kennenzulernen, die unseren Quatsch, den wir hier verzapfen, dann auch hören. Also wäre echt super. Meldet euch einfach, E-Mail schreiben. Wir haben alle ein Handy dabei, wo wir unsere E-Mails auch empfangen können. Und meldet euch einfach, das wird kurzfristig gehen, dass wir uns treffen. Ihr könnt euch natürlich auch ein Stückchen vorher schon melden. Das wäre vielleicht auch ganz praktisch, weil dann können wir es ein bisschen besser einplanen, so zeitlich.
Ja, wir haben auch vor, einige Interviews zu führen bei bestimmten Firmen, Herstellern. Wir wollen uns ein paar Neuigkeiten angucken. Wir werden auch hier ein paar Termine vereinbart haben. Ihr macht es uns auf jeden Fall ein bisschen einfacher, den Tag oder die Tage zu planen. Und ich bin gespannt, wer genauso neugierig wie ich darauf ist, ob die 5D Mark IV tatsächlich präsentiert wird.
Ja, und nicht nur die.
Nicht nur die.
Ja, aber die. Nicht nur die. Aber wer weiß, wenn man so in so ein gewisses Alter kommt, dann kann man das vielleicht auch alles gar nicht mehr so gut erkennen, oder Thomas?
Ja, da sprichst du ein heikles Thema an. Ja, also ich lese morgens immer auf dem iPad so die News und dann, wenn man so frisch aufwacht, dann dauert es ja immer so ein bisschen, bis die Augen dann so wirklich klar werden. Und irgendwie dachte ich eines Morgens, Mensch, heute dauert es aber sehr lang. Und dann habe ich das iPad weiter weggehalten und dachte, oh, jetzt sehe ich es wieder schärfer. Ja, mich erwischt die sogenannte Alterssichtigkeit. Ja,
du, Thomas, du siehst nicht schlecht. Die Arme sind zu kurz. Das liegt einfach nur daran. Ganz klar.
Wie kriege ich die länger? Hat da jemand Tipps?
Ja. In Rothenburg auf der Tauber gibt es ein Foltermuseum. Da ist noch eine Streckbank.
Okay. Aber ja, auf jeden Fall, klappt es mit dem Nahgucken nicht mehr so gut. Und beim Fotografieren, ja, weiß ich irgendwie nicht so richtig damit umzugehen. Also ich habe dann immer so eine Lesehilfe, ne, um dann mal schnell was lesen zu können. Aber beim Fotografieren ist es doch eher hinderlich. Und man kann ja auch, wenn man durchs Display guckt oder durch den Sucher guckt, an der Kamera das kompensieren. Das passt dann ganz gut, aber wenn man dann hinten aufs Display guckt, dann funktioniert es halt nicht. Okay. Und irgendwie bin ich da einfach im Moment etwas genervt und weiß nicht so recht, was ich da machen soll.
Also ich muss dir da widersprechen, Thomas. Das geht zwar, wenn man durchguckt, das mag sein, wenn die Motive weit genug weg sind, dass das einigermaßen geht. Aber wenn man anfängt mit der Brille hin und her zu jonglieren, das heißt Brille auf, Brille ab und so, man sieht es anders. Und das ist total bescheuert. Also ich bin ja seit meinem 6. Lebensjahr bin ich Brillenträger. Ich kenne das also quasi gar nicht anders. Mhm. Ich lass die Brille einfach auf. Mit dieser Dioptrienkorrektur, das ist irgendwie, ja, also das Motiv erkennst du dann ganz gut, bloß die Anzeigen kannst du nicht mehr so gut erkennen. Und es fühlt sich auch einfach blöd an. Das fühlt sich nicht gut an, es fühlt sich falsch an irgendwie. Deswegen lasse ich die Brille einfach auf und drücke einfach mein Sucher an die Brille dran. Die ist dann zwar regelmäßig verschmiert, aber daran gewöhnt man sich eher als Brille auf und Brille ab. Das ist einfach meine Empfehlung an der Ecke oder an der Stelle. Aber
an der Stelle müsste ich ja so eine Gleitsichtbrille wahrscheinlich verwenden, weil ich will ja dann auch noch mein Motiv sehen, was ja weiter weg ist. Ne?
Ja gut, ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, was für einen Sehfehler du im Endeffekt hast, Kurzsichtigkeit oder Weitsichtigkeit.
Ja gut, Alterssichtigkeit ist ja diese...
Ach, das ist der Moment, wo man sich die Kugel gibt. Ja.
Genau. Also man kann nah nicht mehr sehen.
Ja. Gut, dann ist es gut. Ich bin eh kurzsichtig. Ich konnte, seitdem ich 14 bin, nah nicht richtig sehen.
Leider muss ich dich enttäuschen. Es ist nicht so, dass sich das sozusagen gegenseitig dann ausgleicht.
Macht gar nichts. Also ich sag mal, tatsächlich das Dioptrien-Korrektur-Rädchen oben Sucher ist ganz putzig und ganz nett, aber für einen Dauereinsatz nicht geeignet, weil es ist tatsächlich so, wenn du die Brille absetzen würdest und es würde passen, es geht ja nur bis zum gewissen Bereich, und du dann nicht mehr durch die Suche durchguckst, ist es tatsächlich zum Bildschirm hinten Display nicht mehr identisch, das heißt, es wäre wieder verschwommen. Jetzt ist es so, ich bin kurzsichtig und das, ich hatte früher eine Überseestärke, das heißt, ich habe über 100% gesehen und habe dann einen Verfall der Sehstärke. Auch toll. Also erst siehst du mehr als die meisten und dann siehst du auf einmal weniger als der Rest.
Aha, okay.
Und fotografiere, ich trage Kontaktlinsen im Sommer, weil ich es nicht möchte, eine selbsttönende Brille zu tragen und Brille auf und Brille ab. Oder wie auch immer, weil das Ding nicht schnell genug wegdunkelt oder nachdunkelt. Also habe ich immer im Sommer Kontaktlinsen drin, wenn ich im Urlaub oder am Strand bin und setze eine Sonnenbrille auf, wenn ich möchte oder setze sie ab. Ansonsten trage ich immer eine Brille. Und das heißt, bei 80-90% meiner Fotojobs habe ich immer die Brille auf. Und tatsächlich lasse ich das Dioptrien-Korrekturrad auf Null und schaue durch den Sucher mit der Brille.
Ja, das ist auch genau meine Empfehlung. Alles andere taugt irgendwie nichts. Also okay. Ist es nicht so, dass ich es nicht ausprobiert hätte. Das ist sogar bei mir relativ leicht einzustellen, weil ich habe auf dem Auge, mit dem ich fotografiere, mit dem rechten Auge, habe ich genau plus 3 Dioptrien. Und der Anschlag an meiner Kamera ist plus 3 Dioptrien. Also das funktioniert super. Musst einfach ganz zum Anschlag drehen, alles gut. Aber es fühlt sich einfach, nicht richtig an, weil das Auge braucht natürlich ein bisschen, um sich umzugewöhnen, wenn du die Brille die ganze Zeit aufhattest, absetzt oder umgekehrt. Meine Empfehlung, wenn ihr eine Brille braucht, lasst sie einfach auf der Nase sitzen und arrangiert euch damit. Der Nachteil ist, ihr seid immer ein bisschen weiter mit dem Auge weg vom Sucher, als ihr das vorher gewohnt seid. Aber daran gewöhnt man sich auch. Da hilft es ein bisschen, wenn man einen großen Sucher hat in der Kamera. Aber auch bei einem kleineren Sucher findet man sich da zurecht. Ist nicht so schlimm, wie man denkt.
Aber deswegen macht man keine schlechteren Fotos.
Nee, überhaupt nicht. Ja.
Okay.
Also.
Gut, ich weiß nicht, ob ich, also ihr seid ja weitsichtig. Nee, ihr seid, Moment, nee, ihr seht auf die Weite nicht, ne? Genau, ihr seid kurzsichtig. Genau.
Nee, ihr heißt jetzt Michael, weil ich bin weitsichtig von...
Ach, du bist weitsichtig.
Ja, von sehr auf kurz, aber... Ich muss schon ganz schön nah rangehen auf kurz. Also von daher ist, glaube ich, die Alterssichtigkeit und die Kurzsichtigkeit, die ich habe, die gehen ineinander über.
Ah. Okay.
Aber ich bin ja noch ein bisschen jünger als du.
Eben.
Und wenn du dann einfach gar nichts mehr siehst, dann nimmst du einfach einen Polfilter wie der Andreas.
Ja, genau. Da kann man... Das macht zwar wahrscheinlich nichts mit der Sehstärke, aber für Kontraste im Himmel und so ist ein Polfilter schon das richtige Tool, was man benutzen kann. Und ich habe mich da mal ein bisschen mit beschäftigt, weil es gibt ja Preise zwischen 8 € das Stück und 180 € das Stück. Und da einfach mal zu gucken, ja, woher kommen denn die Preisunterschiede? Meistens ist es ja so, dass man den Polfilter für, ja, wenn man jetzt Reflexionen vermindern will im Wasser oder Spiegelung im Fenster und sowas, dafür ist er halt gut einsetzbar. Und zum Beispiel, wenn man Regenbogen hat, die Kontraste verbessern, das Grün in den Blättern kann man mehr herausholen. Geht aber darum, woher kommt jetzt der Preisunterschied? Und dann habe ich da rausgefunden, dass es da einen Test gibt. Geht ja auch darum, ich hänge ja vor meine Linse, die im meisten Fall gar nicht so billig war, nochmal in Filter davor. Also schwäche ich ja eigentlich die Linse in dem Sinne. Und darum geht es, dass ich eigentlich da die Schärfe behalte. Und da gibt es einen ganz einfachen Test, dass man, sag ich mal, die größte Brennweite, die man hat, mit der kleinsten Blende auf dem Stativ macht und dann sich ein Motiv aussucht.
Andreas, warte ja mal kurz. Kleinste Blende, meinst du jetzt den kleinsten Blendwert oder wirklich die physikalisch kleinste Blende? Weil das wird ja oftmals ein bisschen missverstanden.
Den kleinsten Blendenwert.
Okay.
Also jetzt 2.8, 1.4, offene Blende.
Offene Blende, gut.
Offenblendig. Ja, und dann manuell fokussiert, dass sich der Fokus nicht nochmal ändert. Eventuell Spiegelvorauslösung und dann einmal mit dem Filter in Bild macht und einmal ohne. Und dass sich dann in Lightroom oder wo auch immer Photoshop mal großzieht und dann guckt, hat sich jetzt die Schärfe verändert. Die wird wahrscheinlich von der Belichtungszeit, ist ja meistens, glaube ich, eine Blende, wo es dann wegnimmt, die Filter 1 bis 1,5, nehmen sie meistens weg, wenn sie dann richtig eingestellt sind. Also wie ein Polfilter funktioniert, ist, glaube ich, klar, oder?
Ja, das darfst du gerne schon mal erklären, wenn du magst.
Also geht ja, also ich habe dann den Filter, den schraube ich mir vor die Linse und den kann ich dann, der dreht sich in sich. Und den muss ich dann so einstellen, bis der gewünschte Effekt, also jedes Mal, wenn ich neu meine Kamera positioniere, muss ich auch den Filter neu einstellen. Dass ich dann der gewünschte Effekt jetzt, wie beim Wasser, wenn ich die Spiegelung weghaben will, muss ich den Filter so lang drehen, bis sich dann der Effekt einstellt.
Selbe wäre beim... Im Prinzip sind das wie so Gitter, die man ineinander verschiebt und so, dass nur noch das gerichtete Licht, also das Licht, was direkt von vorne kommt, reinkommt und das Streulicht so ein bisschen ausgesperrt wird, ne?
Genau. Und deswegen hat der Filter auch eigentlich nur die beste Wirkung, wenn ich jetzt die Sonne 90 Grad zu dem Filter habe. Also wenn ich es jetzt im Rücken habe oder direkt vor der Linse, dann ist die Filterwirkung von dem Polfilter nicht so hoch, als wenn ich sie jetzt im 90-Grad-Winkel zu der Linse habe. Mhm. Muss ich auch nochmal genau austesten. Wir sind dann im September nochmal an der Ostsee. Da werde ich jetzt meinen neuen erworbenen mal mitnehmen und da einfach mal sehen, mal Testreihen machen. Auch ansprechend zwecks der Schärfe. Was da so, ob das so viel wegnimmt von der Schärfe dann.
Ich hätte noch so einen Tipp, so ganz ohne. Also so die erste Stufe von dem Polfilter ist eigentlich erstmal die Streulichtblende vorne drauf zu machen, so blöd wie es anhört. Aber da sperrt ihr auch schon mal einiges an Streulicht aus. Also ihr bekommt dadurch auch keine, auch nicht weniger Licht oder sowas in die Linse, weil es wird oftmals missverstanden. Ihr sperrt durch die Streulichtblende einfach nur die Lichtquerschläger quasi, die schattet ihr ab durch die Streulichtblende. Mhm. Und was da nicht geht, dann nimmt man den Polfilter. Aber was ich überhaupt nicht verstehen kann, wenn die Fotografen draußen rumlaufen, haben die Streulichtblende drauf, aber falsch rum vorne drauf, so dass es einfach nur zum Transport da drauf ist. Warum einige Fotografen da ihre Streulichtblende nicht rumdrehen, das ist mir ein Rätsel.
Ja.
Kommt auf die Lichtverhältnisse drauf an. Bei diffusem gleichmäßigen Licht kannst du darüber streiten, ob du sie brauchst.
Ja, vielleicht,
aber
vielleicht
wenn will ich meine man rumdrehen,
das ja auch an. Das ist richtig.
Ne, deswegen hat ja auch Canon das sicherheitshalber so gemacht. Bei falscherem montierter Streulichtblende kannst du im Regelfall das Objektiv nicht mehr ordentlich bedienen.
Ja, stimmt. Die manuelle Schärfe kriegst du nicht mehr, kommst du nicht mehr dran.
Kommst du nicht mehr an Einstellungen.
Ja, kommst du nicht mehr an Einstellungen. Ah, da haben sie sich was bei gedacht, siehst du mal.
Ja, ja. Traut man gar nicht schon, zu. Ja.
Das traut man da gar nicht zu. Eieiei. Ja.
Nein, aber ich sag mal, ja, Pullfilter ist eine ganz praktische Sache, aber ist zum Beispiel etwas, was ich nicht dauerhaft vorne drauf lasse. Ich setze es nur ein, wenn ich es brauche.
Nee. Genau, also ist es nicht für immer drauf, ist es nicht gedacht. Ist wirklich nur für spezielle Situationen. Und ich habe jetzt auch noch gesehen, im Einsatz mit Weitwinkelobjektiven, das muss ich auch mal testen, wie es dann ist, weil wenn ich jetzt müsste ich mal mit meinem 16-35er testen, wie es dann ist, wenn ich bei 16 mm bin, weil dann der doch ein großer Bildkreis da ist, wo ich dann mehrere Lichtsituationen habe, ob dann der Polfilter alles mit abdeckt, das muss man halt mal, wahrscheinlich sind dann Erfahrungswerte.
Nee, das tut er nicht. Also da kann ich gleich was
sagen. Das wird er nicht hinkriegen, ne?
Nee, weil man da genau dieses Thema hat, dass eben das Licht dann eben, also die Sonne dann eben nicht mehr 90 Grad, sondern ne, durch den großen Bildkreis hat man dann eben an einem Ende einen anderen Winkel zur Sonne als am anderen und das sieht man dann. Also das gibt einen sehr unschönen Effekt.
Da habe ich dann hell und dunkel im Himmel wahrscheinlich.
Genau, das ist dann wie, als wenn du in der Fotobearbeitung irgendwie so ein Verlaufsfilter drüber ziehst oder so.
Genau.
Von der Helligkeit her. Ja.
Und was man da auch noch dazu sagen muss, dass der Preis eben nicht nur, oder dass die Güte des Polfilters nicht nur an der Schärfe festzumachen ist, sondern eben genau an dieser Farbtreue. Also jeder Polfilter gibt einen gewissen Farbstich. Und je neutraler der bleibt, umso hochwertiger ist halt die Vergütung.
Ja. Und glaubt nicht, dass ihr das zu 100% mit dem mit der Farbbalance da wieder rauskriegt. Also das ist gar nicht so einfach, das da wieder rauszukorrigieren.
Nee, das also dann wäre es dann
das wäre zu einfach.
Die teuren Vergüteten ja gar nicht mehr Absatz finden.
Ja, also. Das ist so einfach ist es dann leider doch nicht.
Also ich habe jetzt einen von B&W. Ich bin mal gespannt, was es.
Ja, B&W ist ja eigentlich eine Marke, wo man sagt da.
Der war jetzt auch im mittleren Preissegment, sage ich mal.
Ja, also gut, die haben innerhalb ihrer Produktserie doch unterschiedliche Preise, die durchaus stark auseinandergehen.
Ja, mal schauen. Ich werde mal ausführlich testen, das gute Stück.
Ich möchte ganz kurz nur zurückgreifen in eine Ausführung, die Andreas vorhin beiläufig mit eingeworfen hat, weil er aus einem Selbstverständnis heraus weiß, was er damit meint. Man verliert eine Blende. Für alle, die nicht wissen, was es heißt, es geht um den Lichtwert einer Blende. Es geht nichts kaputt in der Kamera, die Kamera sperrt sich auch nicht.
Die Blende fällt nicht vorne raus.
Genau. Es geht um die Lichtstärke, das heißt einen Lichtwert. Das heißt, wenn ihr die Blendenstufen kennt, und man spricht bei vollen Blendenstufen im Endeffekt immer um einen Faktor von Phi, habt ihr zum Beispiel 1,4, 2,0, 2,8, 4,0, 5,6, 8, 0.
Das ist immer mal Wurzel 2.
Immer mal Wurzel 2. Und ihr würdet also, wenn ihr ein Objektiv habt, das eigentlich bei Offenblende 2,8 hat, mit Vorschrauben des Filters ein Lichtverhältnis einer Blende von 4,0 erhalten. So, das mal kurz erläutert.
Ja.
Ja. Genau.
Na gut. Tja, und solange der Andreas testet, richtet der Michael sein Nass ein, oder?
Oi. Naja, nur kurz und bündig. Ich hatte ganz viel Spaß. Hier eine Mail, da eine Nachricht. Windows 10, nur noch wenige Tage kostenfrei und. Jo, habe ich gedacht, komm her, weißt du, so schlimm kann es nicht sein. Ich hol's mir mal. Konfiguriere das richtig, alle Sicherheitsabfragen oder Sicherheitseinstellungen so hat eingestellt, dass nichts rausgeht, was nicht rausgehen soll und. Und denk, leck mich am Ärmel, wo sind denn meine Nasslaufwerke hin? Unter allen vorhergehenden Versionen, ob das 8 war, ob das 7 war, ob das XP war, ob das was auch immer da vorne weggekeucht und gefleucht hat, die Nasslaufwerke waren immer im Netzwerk direkt angezeigt, direkt anklickbar, immer zu öffnen, immer zu finden. Bei Windows 10 nicht mehr. Lightroom hat zwar darauf zurückgegriffen, das heißt, ich konnte auf die Bilder zurückgreifen, aber ich konnte zum Beispiel nicht wie sonst aus, also man ist ja Gewohnheitstier, ne? Sonst war das so, in meinen Kartenleser, Karte rein, öffnen, kopieren, auf mein Lastlaufwerk unter Rohdaten, 2016, Datum, Titel, einfügen. Ich kam nicht auf das Lastlaufwerk. Ich konnte keine Bilder da rein kopieren wie sonst. So, und dann fiel mir das erstmal auf. Und wem das auch passiert sein könnte oder auch ist, es ist eigentlich relativ einfach, wenn man erstmal weiß, wie es geht. Und das soll nur der kleine Hinweis sein, wie es funktioniert, wenn ihr auf diesen, ja, es heißt jetzt schön, dieser PC geht, dann gibt es oben ziemlich in der Mitte Netzlaufwerk verbinden und ihr müsst hier einfach die Adresse des NAS-Laufwerkes mit dem Ordner, den ihr ansprechen wollt, eingeben. Und dann wird es nicht mehr in das Netzwerk gelegt, sondern eben unter diesem PC als Festplatte. Und wenn ihr das gemacht habt, funktioniert alles wie vorher auch.
Oder ihr lasst das Spiel mit Windows 10. Das kann
ja, jetzt
man
kostet
auch.
Ja eh Geld. Also jetzt muss man was dafür bezahlen. Ne? Aber es ist interessant, das ist halt auch nicht bei allen Rechnern so. Es ist nur der Desktop-Rechner, der mit dem LAN-Kabel direkt drauf zugreift. Das Laptop zum Beispiel, das auch auf Windows 10 geupdatet wurde, greift ganz normal drauf zu wie vorher auch. Das ist nur bei der LAN-Verbindung.
Schräg.
Oh. Ja, öfters mal was Neues, ne? Mhm.
Naja. Ja, und mit dem NAS-Laufwerk hatte ich ja auch so meine Erfahrung die letzte Zeit. Und zwar kurz bevor ich in Urlaub gefahren bin, hat sich bei mir eine Platte mit komischen Smart-Werten angekündigt. Smart-Werte, das sind ja im Prinzip sind das so Gesundheitswerte, sage ich es einfach mal. Sowas wie Blutzuckerspiegel, nur von der Festplatte. Da hat sich ein Wert, der hat sich geäußert und da meinte mein NAS, also ich habe jetzt ein, ja, jetzt wird es technisch, ich habe ein RAID 5, also vier Platten in RAID 5 Verbund, das heißt, ich habe eine Platte Redundanz. Das heißt, wenn eine Platte ausfällt, läuft das noch weiter, aber ich habe keine Redundanz mehr. Wenn da noch eine ausfällt, dann ist das ganze RAID kaputt und die ganzen Daten weg. So. Da hat sich eine also verabschiedet, eine Platte, und da habe ich mal nachgeguckt, die hatte ich bei Amazon gekauft und da war sogar noch Garantie drauf. Da dachte ich, da meldet sich einfach mal telefonisch bei Western Digital, also das war eine WD-Platte, so eine rote, so eine, die eigentlich fürs NAS-Laufwerk gedacht war. Nun ja, angerufen, da haben die mir gleich gesagt, ja, kein Problem, die haben die Seriennummer, wollten sie haben. Haben sie gleich gesehen, ist eine Garantie, kein Problem, tauschen wir aus. Dann gibt es jetzt zwei verschiedene Verfahren. Entweder ich baue die alte aus und schicke sie zurück und bekomme eine neue. Das ist natürlich blöd, weil dann läuft, was weiß ich, bis das alles durch ist, läuft das ein, zwei Wochen. Und ich wollte in Urlaub fahren, also in dem Fall wären dann vier Wochen gewesen, bis ich wieder nach Hause komme. Und wenn in der Zeit eine weitere Platte ausfällt, dann stehst du im Hemd da. Dann dachte ich, naja, dann kaufst du dir lieber eine. Aber dann gibt's noch das Angebot von WD, dass die dir schon eine Platte vorab schicken. Die reservieren sich dann den Betrag, den die Platte wert ist oder den Kaufpreis eben der Platte, reservieren die sich auf der Kreditkarte. Und wenn du innerhalb von 30 Tagen die Platte zurückschickst, dann wird das nicht belastet, ansonsten wird es belastet. Und das war eigentlich ein cooles Ding. Ich rufe da an, die schickt mir die Platte, ich baue die Platte um, dann wird automatisch ein Rebuild angestoßen, also die Synchronisation, und schickt die andere Platte dann weg und alles ist gut. Also das war echt super. Also ein dickes Lob an Western Digital an der Stelle.
Jo. Gut.
Ja.
Gut, dann
jetzt kommt der Schwaben, Thomas.
Ja.
Er ist Badener.
Ich bin mal gespannt auf die Kommentare unter dieser Sendung. Oh mein Gott. Ja. Also, es geht zur Schnäppchenecke. Wir haben ja die letzten Folgen immer mal wieder so ein bisschen über Adobe abgelästert. Ja, aber trotz allem ist es für die meisten von uns, bis auf eine unrühmliche Ausnahme,
wer das wohl ist,
der Softwarehersteller der Wahl, wenn es um Bildbearbeitung, Bildverwaltung und sowas geht. Und da gibt ja dieses, da gibt es ja das sogenannte Photography Bundle, in dem Photoshop und Lightroom enthalten sind. Und da hat Adobe momentan ein Sonderangebot. Normalerweise kostet es 9,99 pro Monat. Und im Augenblick ist es für $95 pro Jahr zu haben. Ich vermute mal, dass es aber, dass sich das auf Euro dann auch übersetzen wird. Mhm. Den Link haben wir in die Shownotes getan. Also wer da am Überlegen war, der kann jetzt das nutzen und da vergünstigt rankommen. Und ja.
Ich äußere mich dazu nicht.
Okay. Und dann gibt es noch von Francis das HDR Projects 4. Ich selber habe das noch nie ausprobiert, habe aber schon öfter ganz gute Meinungen dazu gehört, zu diesen Francis-Produkten. Und dieses HDR Projects 4 gibt es momentan für $39 statt $198. Also auch das eine, ja, eine interessante Möglichkeit, wer HDR-Bilder macht und dann eine spezialisierte Software dazu haben möchte, für den lohnt sich das da mal drauf zu schauen. Auch da wird der Link unter der Sendung stehen.
Ja, und ich möchte ganz kurz noch reinkrätschen, denn wenn Neufi hinten lacht, weil er ja Adobe abgeschworen hat, bekomme ich ja fleißig mit, was alles an Updates derzeit läuft. Darüber werden wir heute nicht berichten, aber ich kann euch vorneweg schon mal sagen, es ist der Knaller, was in Photoshop an neuen Sachen dazugekommen ist. Und wer den Fülleimer sucht, relativ einfach, schaut mal weiter nach unten. Das sind jetzt 3 Punkte, darunter verstecken sich locker 15 Werkzeuge, auch einige neue Geschichten. Es ist wirklich bei manchen Sachen echt der Knaller und richtig gut. Und auch Lightroom ist ein bisschen refurbished worden, hat eine andere Aufteilung, ein paar neue Funktionen. Auch das ist ganz cool, aber wir gehen da in einer der nächsten Folgen drauf ein. Nur so viel, wer jetzt einsteigt, es zum günstigen Preis bekommt, bekommt eine Menge an neuen Funktionen.
Das hätten wir eigentlich machen sollen, während der Andi im Urlaub war.
Was soll das jetzt heißen?
Ja, sag mal, es wird schon krass, wenn man sich Photoshop anschaut, nur eins so weit vorneweg, dass ihr kennt ja wahrscheinlich, ja zumindest einige, die verflüssigen Funktionen, der Filter verflüssigen, der auch dafür dient, das eine oder andere Fettpölsterchen wegzuzaubern oder die Augen zu weiten oder den Mundwinkel ein bisschen zu verändern und. Und das ist zum Beispiel so weit jetzt verbessert worden, dass eine Gesichtserkennung stattfindet und man über eine Halbautomatik praktisch, also die Augen werden selber festgelegt oder der Mund, dann die Oberlippe, die Unterlippe wird getrennt, das Oberlid, das Unterlid. Man kann also wirklich jeden Bereich über einen ganz gemütlichen Schieberegler jetzt verändern.
Hm. Also einiges, früher was man früher händisch gemacht hat. Genau, das musste man früher fixieren. Ne?
Genau, früher hat man fixiert oder hat dann gezogen und geführt. Und jetzt ist es so, dass das Ganze zum Beispiel unheimlich vereinfacht wird. Aber auch einige andere tolle Werkzeuge, insgesamt 3 wirklich starke Werkzeuge sind dazugekommen, mit denen man was anfangen kann. Aber wir machen euch neugierig und in einer der kommenden Folgen gibt es mehr dazu.
Sehr schön.
Ja, sehr und jetzt schön. Haben wir, hat der Andreas Geschichten, wo ich mich frage, okay, meine PlayStation 4 steht auch hier, wird meistens genutzt, um Amazon Prime zu gucken, selten um zu spielen, weil ich das nur mit Kopfhörer machen darf und keine Zeit mehr dafür habe. Aber du machst was anderes damit.
Ja, das ist der letzten Folge geschuldet, wo Neufi mich neugierig gemacht hat, wo er angefangen hat und hat gesagt, er sitzt auf der Couch und sortiert seine Bilder schön per PlayStation-Controller.
Genau,
PS3-Controller. Und dann habe ich mich da auch natürlich ein bisschen eingelesen und mal geguckt. Habe dann rausgefunden, dass es mit dem PS4 die Verbindung viel einfacher gehen soll. Laut Anleitung auch kein Problem. Ich drücke einfach auf den PS4-Controller den PlayStation-Button und den Share-Button zusammen. Und dann würde sich das mit dem Bluetooth im Computergerät oder mit dem Dongle, den ich dann dazu kaufen muss, verbinden. Hört sich alles ganz easy an, bloß bei mir funktioniert es überhaupt nicht. Ich kriege keine Verbindung von dem PS4-Controller dauerhaft zu meinem PC. Über Kabel alles kein Problem. Dann habe ich auch ein Tool gefunden, wo ich das programmieren kann, weil wir das letzte Mal nur über die Mac-Version gesprochen haben. Das heißt, bei Windows DS4 Tool einfach bei Google mal eingeben.
Andreas, kannst du den Link vielleicht in die Shownotes?
Ja, Link schmeiße ich mit in die Shownotes.
Super.
Schmeiße ich hinten dran. Ja, geht wie gesagt mit dem USB-Kabel, wenn ich das dran mache, geht alles wunderbar, kann ich programmieren. Bloß ich kriege diese Bluetooth-Verbindung nicht hin. Jetzt habe ich schon Treiber aktualisiert, sämtliche Foren durchgelesen, aber es gibt irgendwie keinen Ansatz. Jungs, ich weiß auch nicht, ob ihr mir da irgendwie weiterhelfen könnt, oder ich frage einfach mal an die Community, ob da jemand vielleicht denselben Fehler vielleicht schon mal hatte.
Also es geht jetzt nicht um die Umsetzung der Steuerbefehle, sondern wirklich um die Verbindung. Um die Bluetooth-Verbindung von dem PS4-Controller zu deinem Windows-PC, ne?
Ja.
Okay.
Ja.
Ja, mal gespannt. Vielleicht kennt da jemand was.
Ja, weil ich habe wirklich keine Nerven mehr richtig und auch kein Ansatz mehr, wo ich angreifen kann.
Das ist schade, ne? Dass
ja,
das ist echt schade. Mit der Verbindung nicht klappt da.
Aber vielleicht habe ich ja die Lösung für dich, Andreas. Weil ich nach der letzten Sendung dann auch bei meinem Sohn den Controller abstauben wollte, aber der hat sich gewehrt.
Pech gehabt.
Und dann fiel mir ein, dass ich vor 3-4 Jahren schon mal so eine Software hatte, also eine App auf dem iPad, mit dem man verschiedene Programme auf dem PC steuern konnte. Dann dachte ich mir, das lief nicht so wirklich, es lief nicht wirklich stabil. Und da dachte ich, ach, ich guck mal, vielleicht gibt's da was Neues. Und siehe da, inzwischen, das hieß damals Actions, jetzt heißt es Quadro, also die Firma hat sich umbenannt oder wie auch immer, läuft das Ganze jetzt unter anderem Namen. Und da ist einiges an Features dazugekommen und es scheint jetzt auch wesentlich stabiler zu laufen. Ich habe es jetzt erst seit 2 Tagen im Test. Ist echt eine coole App. Funktioniert auf iPad, iPhone, Android Devices, auf Mac und PC. Und die Idee dahinter ist die, dass man auf dem Hauptrechner einen kleinen Server startet, dann verbindet sich die Software mit dem Server und bekommt dann immer mit, welches Programm man geöffnet hat und schaltet dann automatisch ein Panel ein mit verschiedenen Buttons. Die kann man vorkonfiguriert einsetzen, man kann aber auch, wenn man bezahlt, also komme ich gleich noch dazu, die auch umkonfigurieren oder eigene erstellen. Ansonsten kann man eben die Standardbelegungen einstellen und kann dann eben bestimmte Dinge über iPad regeln. Und das ist natürlich sehr, sehr cool. Zumal man halt die Möglichkeit hat, da auch noch quasi unter einen Knopf ein Untermenü zu legen. Das heißt, es klappt dann auf, man hat dann viel mehr Möglichkeiten, nochmal detaillierter was auszuwählen, beispielsweise, wenn man einen Button hat mit Werkzeugen und dann drückt man drauf und dann geht halt in Photoshop beispielsweise, hat man dann die Möglichkeit, Stempel, Brush, was auch immer, Stift und so weiter, quasi per Fingertipp sofort auszuwählen. Sehr, sehr cool. Und lohnt sich mal auf jeden Fall auszuprobieren. Wenn man, wie gesagt, diese Konfiguration selber anpassen möchte, dann hat man 2 Möglichkeiten. Entweder man zahlt jährlich, also immer für ein Jahr, für 19,99, oder man nimmt den sogenannten Heldenpass und zahlt 49,99 und hat dann eben hat die Software dann sozusagen gekauft. Ne? Im anderen Fall hat man jährliche Miete.
Man ist ein echter Held.
Für 49,99 wird man zum Held, richtig. Und hat die
Software. Echte Helden sterben jung.
Also, probiert's mal aus. Echt cool.
Das hört sich interessant an. Das werde ich mal austesten. Ja. Ja, super. Ja, was nicht so super war.
Auch ein Held.
Ja, ich bin auch ein Held. Ja, genau. Ich habe da so, also der mein Sommerurlaub, der war an sich schon teuer. Aber was dann jetzt im Nachhinein noch mal so teuer wird.
In den Urlaub,
genau.
In den Sonnenschein.
Und danach bist du pleite.
Das Objektiv weg. Das ist doch super fein.
Also als erstes habe ich erstmal mein CF-Card-Reader geschrottet. Da habe ich mir einen PIN umgebogen. Also nicht nur umgebogen, sondern so als Z, so quasi so richtig verbogen. Und jetzt ist mir eigentlich auch klar, für was dann zwei verschiedene Kartenformate eine Kamera braucht. Sonst hätte ich die Bilder nicht mehr runtergekriegt. Na gut, okay, aber das nur am Rande. Ja, ich habe versucht im Urlaub eine Langzeitbelichtung zu machen. Und während ich da fotografierte, stand ich dann eben mit Füßen und Stativ, stand ich so im Wasser halt, im Salzwasser. Da wurden die Wellen, es kam so langsam so ein bisschen die Flut und die Wellen wurden höher. Und ich habe auch schon gemerkt, ist wohl besser, wenn das Stativ ein bisschen mit festhältst. Und dann hatte ich noch so meine Fototasche umhängen und habe dann wohl vergessen, ja, die Tasche zuzumachen. Und dann kam dann eine Welle, die war ein bisschen höher als die anderen, okay, und die klatschte hinter mich an der Felswand. Was ich nicht mitbekommen habe, dass sich das Wasser ja so ziemlich in meine Fototasche ergoss. Ja, und da lagen zwei Objektive drin. Das obere Objektiv, das hat es ganz gut überlegt, das lag ja nicht da unten drin. Das war das Tamron, was ich so die ganze Zeit schon mal ersetzen wollte, aber habe immer noch keinen Grund gefunden. Das ist ein 10-24, eigentlich ein DX-Objektiv, also ein Crop-Objektiv. Aber wenn man nicht, wenn man nicht weitwinkliger als 15 mm fotografieren will, funktioniert das eigentlich super. Ja, und unten drin lag das 35er 1.4 von Sigma. Eigentlich mein Lieblingsobjektiv. Als ich da reingriff und dachte, oh, da steht ja richtiges Wasser drin, also das stand auch wirklich drin, also die Tasche scheint ganz gut dicht zu sein.
Ja, das war die gute Nachricht.
Das Wasser stand da bestimmt so 6-7 Zentimeter hoch da drin und ich zog das Objektiv raus, nimm's raus und dann läuft die Brühe aus dem Objektiv raus. Da war nicht nur ich nass, sondern das Objektiv. Aber ich habe es dann trocknen lassen und habe da mal reingeguckt. Also es sind lustige Flecken da drin. Also man sieht noch Salzwasser. Also das sieht aus, als wäre es gar nicht getrocknet, aber das sind Salzablagerungen. Ja, ich habe bei Sigma mal angerufen und haben die schon abgefangen und gemeint, nee, also da ist die Gefahr einfach zu hoch, dass da mit der Elektronik irgendwas total geschrottet ist oder sich im Nachhinein dann, dass da wieder Fehler auftreten. Sowas würden sie gar nicht reparieren, aber die würden zurücknehmen und ich würde einen guten Preis bekommen. Also die im Prinzip ist es dann, naja, also ich würde knapp 100 Euro zum marktüblichen Preis würde ich sparen, wenn ich mir jetzt ein neues aussuche oder das 35er nochmal neu kaufe. Ich weiß jetzt nicht so genau, was ich mitmache, aber das 35er, das ist Schrott. Super.
Neufi, kennst du das Gedicht vom Taucher?
Vom Taucher?
Ja. Blub, blub, weg, Ware.
Ja. Ich hatte einen Hals, sage ich. Ich war komplett, ich meine, das fing ja schon so an, dass du einfach, eigentlich war der Weg gesperrt, wo ich da hin will. Jetzt weiß ich auch warum. Naja, egal. Was heißt, es ist nicht egal, aber das wird mich jetzt wohl dann irgendwie so, ich weiß nicht, was kostet das neu? Ich glaube so 700-800 Euro so die Ecke.
Ja, 740 ungefähr.
Naja, so dazwischen drin. Naja, vielleicht spare ich noch einen Huni, wenn ich es dann wieder zurückgebe.
Teurer Urlaub.
Ja, so im Nachhinein. Ne? Also Und gestern ist mal mein iPhone auch noch runtergefallen. Das ist jetzt die Scheibe ist total gerissen. Das werde ich jetzt auch noch ersetzen. Ich habe die Schnauze voll.
Oh. Ja, liebe Hörer, es tut uns wirklich leid, an dieser Stelle einblenden zu müssen, dass Neufi einen Lauf hat.
Ja, ich habe einen Lauf. Aber was für einen? Naja, mein Lieblings-35er 1.4 ist versenkt. Blub, blub, weg war er.
Aber da habe ich eine tolle Meldung für dich. Das wird dich vielleicht aufmuntern.
Ich bin mal gespannt.
Und zwar im spektrum.de ist ein Artikel erschienen. Der ist perfekt für diejenigen, die das kennen, wenn sie mit der Familie im Urlaub unterwegs sind und ja, dann viele Fotos machen und dann oftmals die Diskussion kommt, Mensch, du guckst da durch die Kamera, guck dir doch die Gegend an, du hast doch gar nichts davon, ja. Im Gegenteil, es ist tatsächlich so, also Psychologen haben herausgefunden, dass uns Urlaubsfotos glücklich machen. Das heißt, man erlebt die schönen Momente noch schöner, wenn man fotografiert.
Ja, das wusste ich doch schon immer.
Und jetzt kommt das, was dich vielleicht aufmuntert dabei, es reicht auch, Imaginärfotos zu schießen.
Imaginärfotos.
Die möchte ich bitte gedruckt haben.
Also die haben zwei Vergleichsgruppen die Aufgabe gegeben auf einer Stadtrundfahrt. Also die eine haben einfach eine Stadtrundfahrt gemacht ohne Kameras und die andere hatten auch keine Kameras, aber hatten die Aufgabe, imaginär Fotos zu machen. Und Ergebnis war, dass die zweite Gruppe eben wesentlich mehr und das wesentlich intensivere Erlebnis hatte.
Die waren glücklicher.
Also stell dir einfach vor, dass du dein 35-1-4er dabei hast.
Ja, genau. Also ich will dir mal was sagen, ja. Ich habe gerade gestern habe ich kurz durchgeguckt. Und jedes Mal, wenn da unten stand 35-1-4 in den Metadaten, da hätte ich heulen können. Wo macht denn das glücklicher?
Ja. Ja, aber ich finde es echt eine coole, ja, ein cooles Ergebnis, ne?
Ja, also, schon.
Es wird damit eben begründet, dass man einfach mehr in dem Moment ist und einfach intensiver sich damit auseinandersetzt und nicht so oberflächlich drüber guckt. Es kann allerdings auch in die andere Richtung gehen. Das heißt, man sollte unangenehme Dinge dann möglichst nicht fotografieren, weil sich auch dieses Erlebnis dann intensiviert.
Ja, genau.
Aber ich sage mal, wenn man dann angenehme Dinge fotografiert hat und die richtig sichern will, dann sollte man auch gucken, was für Alternativen gewisse Backup-Lösungen an den Tag bringen. Ne?
So sieht das aus. So sieht das aus. Da kommen wir nämlich zum nächsten Thema. Also wer bei Amazon Prime Mitglied ist, hat jetzt die Möglichkeit, über einen Betrag von 70 Euro pro Jahr unbegrenzten Cloud-Speicherplatz zur Verfügung zu haben.
Inklusive Prime oder zuzüglich Prime?
Zuzüglich.
Das ist
aber nicht zu verwechseln mit dem Fotospeicher. Man hat, wenn man Prime hat, kann man Fotos abspeichern
bei Amazon.
Unbegrenzt, aber das müssen richtig Fotos sein. Das heißt, verschlüsselte Daten oder sowas geht nicht.
Genau.
Die müssen erkennbar sein.
Richtig.
Rohdateien kriegst du auch hoch.
Bitte?
Die Rohdateien kriegst du auch hochgeladen.
Ja, also alles, ja, was tatsächlich alles, Bilddaten was sind.
Foto, Film, ja, das geht.
Genau.
Film nicht. Film geht nicht.
Aha.
Nee, Film ist gesperrt auf 5 GB, glaube ich.
Nur Fotos. Okay,
also wirklich nur Fotos.
Nur Fotos. Nur Fotos.
JPEGs, RAWs, PSDs, was auch immer. Ja.
Genau.
Genau.
Ja.
Okay.
Genau. Ja, Das kann man machen, allerdings, wenn man das Ganze wirklich als Backup nutzen will, dann braucht man eine Backup-Software, die in der Regel die Daten verschlüsselt und damit funktioniert es halt nicht, weil das dann eben zwar noch Bilddaten sind, aber für Amazon eben nicht mehr als Bilddaten erkennbar, logischerweise. Und dafür braucht man dann eben normalen Speicherplatz. Und den kriegt man, wie gesagt, für 70 Euro im Jahr, was ich okay finde. Weil wenn man sich mal die verschiedenen anderen Möglichkeiten anguckt und dann über eine gewisse Größe an Bilddaten verfügt, dann kommt man damit nicht unbedingt hin. Oder aber man hat vielleicht so eine Lösung wie,
CrashBlend meinst du?
Glaub Glacier heißt es, oder?
Ja, das ist ein anderer Cloud-Speicher von
Amazon. Das ist von Google, oder? Oder ist es auch Amazon.
Ja, Amazon, ich glaube schon.
Glacier. Ja. Das heißt, da hat man dann relativ günstige Preise, wobei man da auch relativ schnell so bei 50, 60 Euro landet im Jahr. Und hat dann aber das Problem? Man hat halt den Nachteil, dass wenn man was zurückspeichern will, es nicht direkt im Zugriff hat, sondern eben quasi das anfordert und dann, keine Ahnung, einen halben Tag oder was warten muss,
das dauert, bis es einfach, dann
zur Verfügung steht. Ja. Genau. Und insofern sind die 70 Euro wirklich ein guter Preis. Und ich habe das jetzt, da ich Prime-Mitglied bin, dachte ich mir, ach, da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. habe das jetzt dann erweitert und setze als Software ARQ ein.
ARQ.
Die können damit umgehen und nutzen das dann eben wirklich als eine sehr, sehr elaborierte Sicherungssoftware. Funktioniert wunderbar. Geht auch recht schnell, muss ich sagen. Also bin ganz angetan. Bin jetzt kräftig dabei, meine Bilder da zu speichern.
Also du hast mich da ja irgendwie auch angefixt, weil ich benutze momentan noch CrashBlend.
Das hatte ich früher mal im Einsatz.
Ja, aber das ist so eklatant langsamer geworden, als das früher war. Das ist echt schlimm. Und ich kriege da meine Daten einfach nicht mehr hochgeschaufelt in der Zeit. Und da bin ich jetzt so am Gucken gewesen, was man denn da benutzen kann, und bin da auch jetzt am Testen. Und ich muss sagen, ich habe so pro Abend, wenn ich zu Hause bin, so über Nacht schaufel ich ja schon mal 35 Gig hoch.
Ja, genau. Mhm.
Also das hängt im Wesentlichen, hängt das hier an der Internetleitung, an dem Upstream. Und es kommt rechnerisch mit einer 10 Gigabit Leitung, kommt es ungefähr hin mit einer Transferrate von 1,2 MB die Sekunde. Und das schiebt das auch in dieser Rate dann hoch. Also ich bin da auch ziemlich angetan. Das einzige Problem, was ich an der Stelle noch habe, ist, ich würde natürlich gerne auch ein Backup von meinem NAS in die Cloud machen. Mhm. Und da habe ich bis jetzt noch keine Lösung gefunden, die mir automatisiert die Daten verschlüsselt. Also das hochzuschieben wäre kein Thema, aber das verschlüsselt hochzuschieben, da muss ich mir irgendwie noch was einfallen lassen. Aber ansonsten, das ist so der einzige Punkt. Und ich habe den Entwickler auch mal angeschrieben, weil ich, also dieses ARC Backup, das kostet 49,99 Dollars. Und
ich habe nochmal 29 Dollar obendrauf
und habe dann lebenslanges Update.
Genau, das ist diese
Update, das ist die Lifetime-Lizenz.
Ja.
Das kann man auch machen, ja. Allerdings wollte ich wissen, ob ich jetzt, wenn ich mehrere Rechner habe, ob ich dann auch mehrere Lizenzen brauche. Und seine Aussage war, nee, brauchst du nicht. Alle Rechner, die dir gehören, da kannst du deine Lizenz für benutzen. Und das ist durchaus fair, muss ich sagen. Das wollte ich nur nochmal nachschieben.
Ja, eine sehr, sehr coole Geschichte.
Aber ansonsten tut sich das wirklich gut an, und für 70 Euro im Jahr ist das okay. Ich zahle momentan allerdings für eine Familienlizenz bei CrashBlend zahle ich 149 Dollar. Ab und zu gibt es auch mal irgendwie ein günstigeres Angebot, aber das ist der normale Preis. Und wenn du eine Einzelplatzlizenz ziehst, dann sind es 99 Dollar, glaube ich. Also das ist nicht teurer, eher günstiger, wenn man es über ein paar Jahre sieht.
Mhm. Okay.
Ja. Und man hat sogar auch dieses Backup-Programm, dieses ARC-Backup, das legt ja auch Versionen an. Also da kannst du drauf zurückgreifen. Das ist so du kannst einstellen stündlich, täglich und wöchentlich. Und wenn du ein wöchentliches gemacht hast, schmeißt du dann die täglichen, die dann da drin waren, dann langsam weg. Also das kannst du ziemlich granular einstellen. Naja, was ist ziemlich granular? Also du kannst es einstellen. Das ist für so eine PC-Platzlösung ist es echt super.
Jetzt habe ich aber gerade nochmal eine Frage. Ja. Weil du sagst hier verschlüsseln, der verschlüsselt doch. Man legt doch am Anfang ein.
Du generierst dir selbst einen Schlüssel und den trägst du da ein, ja?
Genau.
Ja, Arc Backup macht das, aber wenn ich jetzt über andere Mechanismen einfach die Daten da hochschiebe, weil Arc Backup kriege ich ja nicht auf dem NAS installiert. Da ist ja irgendwie so ein runtergestripptes Linux irgendwie da drauf. Und da kriege ich, würde ich irgendwie auf Kommandozeile zurückgreifen müssen oder sowas. Da muss ich mir noch was ausdenken.
Okay.
Ja.
Ja, also. Ja,
coole Geschichte. Ich sag mal zum Datenspeichern und gerade unlimitiert. Ich finde, das ist im Vergleich zu anderen Anbietern auf jeden Fall eine tolle Lösung. Ja. Und das erfreut mit Sicherheit den einen oder anderen, der Speicherprobleme hat für Daten, aber natürlich auch jemand, der überhaupt eine Lösung sucht, was mache ich mit meinen ganzen Bildern, wo kann ich sie dauerhaft sichern? Natürlich heißt das Abo auf fortlaufende Zahlung, denn wenn die Daten erstmal drauf sind, muss natürlich auch weiter gezahlt werden, damit die Daten auch bleiben. Ne?
Ja, wenn das irgendwann auslaufen ist, ist es ja jährlich dann, also die ersten 3 Monate sind übrigens frei zum Testen. Die ersten 3 Monate zahlt er noch nichts. Und dann werden 70 Euro für ein Jahr fällig. Und wenn du es dann in der Zeit kündigst, dann irgendwann werden die Daten wohl weggeworfen, dann nehme ich an. Ja, gehe ich mal von aus.
Ja, das war eine super Lösung und Idee für alle die, die Speicherplatz suchen und gucken, wie sie ihr Fotografenherz dementsprechend in der Sicherung der Bilder fröhlich stimmen können. Aber wir haben natürlich noch etwas fürs Fotografenherz. Und hier hat der Thomas uns einen coolen Link gesetzt und wird uns dazu kurz was erzählen.
Ja, es geht um einen kleinen Kurzfilm über eine 83-jährige Amerikanerin, die noch das Handwerk der Kolorierung von Bildern beherrscht und das seit den 50er Jahren macht und eben in Neuseeland lebt die und koloriert dort Landschaftsaufnahmen und ist ein ganz kurzer Film, 3-4 Minuten lang, aber einfach schön.
Cool.
Sehr cool, sehr schön.
Dann habe ich noch ein anderes Projekt ausgegraben. Zwar hat ein Fotograf eine Fotoserie gemacht mit Porträts, die so im Look des 19. Jahrhunderts abgelichtet sind, also von der Kleidung her und eben auch vom Licht her erinnert es so teilweise so an Gemälde. Und der Clou dabei ist aber, dass immer ein modernes Gadget im Bild versteckt ist. Also da hat jemand eben, also so eine Frau, so ein altertümliches Kleid an und hat dann aber eben ein iPad in der Hand oder so ein Mann, der so eine typische Haltung hat, wie so ein Pfeifenraucher, hat dann eben so eine E-Zigarette in der Hand. Also wirklich total cool. Oder eben hier ein iWatch und total witzig. Echt richtig gutes Projekt. Und auch so von den Bildern her, vom Licht gefällt mir echt toll.
Super.
Kann man sich mal anschauen.
Prima. So, dann hätte ich noch was. Und zwar, wir haben ja in einer der letzten Folgen haben wir ja berichtet, dass die älteren iFi-Karten, die X2 und die so in diesem Alter sind, dass sie bald nicht mehr funktionieren werden, weil die Infrastruktur zur Konfiguration abgeschaltet wird. Es gab natürlich nicht nur bei uns, sondern im Netz auch einen riesen Aufschrei. Und die haben jetzt wohl eine Version, ich weiß nicht genau, ob die Windows-Version schon fertig ist, die Mac-Version ist schon fertig. Die haben wohl jetzt eine neue Software rausgebracht dafür oder eine Interim-Software. Ich weiß nicht, wie es zu bewerten ist. Zumindest haben sie jetzt eine Software rausgebracht, mit der man die alten Karten dann jetzt doch wieder und noch konfigurieren kann. Das hat einen gewissen Charme. Und zwar war in dieser Konfigurationssoftware, in der vorhergehenden, in der alten, die alte Infrastruktur nutzte, da war relativ viel mit automatischen Upload irgendwo in die Cloud und lauter so ein Zeug. Das habe ich irgendwie nie benutzt. Und das ganze Zeug ist weg. man hat diese Version einfach, das ist so eine Minimalst-Funktion. Also man kann die Karte noch konfigurieren, man kann die Daten hin und her schubsen. Ja, und das ist eigentlich im Prinzip das Wichtigste. Und das funktioniert jetzt doch weiterhin. Also Entwarnung, einfach die alte Software deinstallieren, die neue Software installieren, Karte nochmal reinstecken, dass ihr die auch kennt, und dann funktioniert das. Also echt, echt super. Ja.
Hast du es jetzt schon ausprobiert auf dem Mac?
Oder? Ich habe es ausprobiert auf dem Mac. Ich habe mir die Software gleich runtergezogen. Hab auch mal probiert, ob man das WLAN wieder konfigurieren kann, weil das war ja das, was wehgetan hätte. Das kann man konfigurieren, also ist alles super. Mhm. Und die überflüssigen Funktionen, die sind rausgeflogen. Also echt, bin ich zufrieden mit. Kann meine Karte weiter benutzen, alles gut. Also Entwarnung an der Stelle.
Okay.
Nützt ja vielleicht ab und zu doch was, wenn man laut meckert.
Schauen wir mal, ob es bei Adobe auch was nützt. Aber gut.
Ja, Michael.
Wobei ich muss sagen, ich habe letzte Woche mit der Hotline telefoniert von Adobe und die konnten mir tatsächlich weiterhelfen. Wobei das mit meinem, mit diesem Fehler, dass die Droplets nicht funktionieren, noch nicht behoben ist. Aber sie arbeiten dran.
Ja, auch ich habe was zu Speicherkarten. Ganz kurz, nur am Rande. Seitdem ich digital fotografiere, nach der analogen Fotografie, arbeite ich im Regelfall nur mit einer Marke, in dem Fall SanDisk. Und die alten Karten mit 2, 4, 8 GB, die ich zwar nicht mehr verwende, laufen aber auch noch. Das heißt, es ist wirklich ein Qualitätsprodukt, was lange hält. Speicherkarten von SanDisk, die kleine Fehler haben, nicht im Datenträger an sich oder die wieder aufbereitet werden, könnt ihr günstiger kaufen unter Computer Bay. Auch die findet man bei Amazon. Computer schreibt sich nicht mit C, sondern mit K. Und Computer Bay sind die aufbereiteten Karten von SanDisk. Man muss dazu sagen, sie arbeiten gut, sie arbeiten zuverlässig. Mein Studiokollege Steffen hat davon einige im Backup für Fotografie, nicht für Videoaufnahmen. Denn es ist noch nicht passiert, aber hat in Foren gelesen, dass gerade bei dauerhafter Nutzung der Karten und Dauerbespielung bei Videoaufnahmen diese ab und zu mal fehlerhafte Sektoren hätten. Es ist noch nicht aufgetaucht und die Karten laufen alle zuverlässig. Wer also gegebenenfalls sich den einen oder anderen Euro sparen möchte, kann dementsprechend auf Computer Bay zurückgreifen. Beispiel zum Beispiel ein UDM A7 mit 1066-facher Geschwindigkeit, 64 GB, kostet im Vergleich zu SanDisk so viel wie eine 32 GB Karte. Gut, wir übernehmen dafür keine Gewähr, nur ein kleiner Hinweis am Rande.
Ja.
Was den Baden dann natürlich interessiert, weil der ist ja sparsamer noch als der Schwabe.
Ja, richtig.
Und wenn du nie was Billiges kaufst, kannst du auch nichts sparen.
Ja, aber da sind wir doch gleich beim nächsten Thema. An der Stelle mal einen schönen Dank an den Dieter Bethke von Photophonie. Der hat in dem Daily Folge 12 berichtet über Fremdakkus für Olympus-Kameras. Wir hatten das Thema ja schon mal, dass bei Olympus-Kameras oder generell bei Spiegellosen die Akkus zum Schüttgut werden, weil man halt so viel davon braucht. Und da ist eben so jetzt bei den Olympus-Kameras, also bei den EM1, EM5, kostet der Original-Akku über 50 Euro. Und es gibt natürlich diverse andere Dritthersteller, die natürlich wesentlich günstiger anbieten. Ne? Also es geht dann irgendwie schon bei 15 Euro los. 15, 20 Euro. Und dann hört man ja auch immer dieses Thema, naja, die Akkus werden ja sowieso alle, laufen ja eh alle aus derselben, aus demselben Werk raus und da gibt es ja keinen Unterschied. Gibt es eben doch, wie sich rausstellt, denn es müssten in den Akkus so Schutzschaltungen eingebaut sein, die abhängig von der Temperatur dort eben eingreifen und den Strom zur Not auch komplett abstellen, damit dort nichts passiert. Was eben zum Beispiel passieren kann, ist, dass durch eine Tiefenentladung der Akku sich aufbläht. Und das sollen diese Schutzschaltungen eben verhindern. Und der Frank hat da eben zwei sehr beliebte Akkus mal getestet und siehe da, diese Schutzschaltung ist da nicht drin oder zumindest nicht funktionsfähig. Also irgendwas werden sie eingebaut haben, aber die ist wahrscheinlich einfach nur überbrückt. Ne? Also damit man angeblich diesem
ja, dieser Schutzschaltung im Endeffekt.
Genau, ne? dass man das mit diesem, dieser
dass man den Akku nicht überlädt.
Ja, aber die haben da was drin, aber es ist nicht wirklich aktiv.
Ja, ja, genau.
Und ich habe daraufhin meine Drittakkus auch mal getestet und auch die haben tatsächlich diese Schaltung offenbar nicht drin. Also das kann man machen, indem man eben zwei Pins mal ausmisst und da müsste Spannung anliegen, liegt aber nicht. Ja, bei den originalen Akkus liegt Spannung an, bei den Nachbauten nicht. Und da habe ich mir jetzt gedacht, okay, ich bestelle mal zwei, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Markenfremdakkus, einmal von der Firma Hähnel und einmal von der Firma Ansmann. Und die liegen irgendwo so im mittleren Preissegment, also günstiger als die Originale, aber eben nicht so ganz günstig. Der Ansmann ist noch nicht geliefert, der Hähnel kam an und siehe da, auch der ist in dem Fall eine Mogelpackung, also auch da gibt es diesen Schutzschalter nicht. Wer da das nochmal genauer nachlesen will, wir verlinken den diese Photophonie-Folge und auch einen weiteren Link von Reinhard Wagner, der betreibt den Blog Pen & Tell, ein sehr bekannter Mensch im Olympus-Umfeld, der auch da Bücher geschrieben hat und so weiter. Der hat sogar mal jetzt in so einen Original-Akku aufgesägt und aufgemacht und einfach da mal reingeguckt. Und ja, wenn man das sieht, dann ist man vielleicht doch jetzt eher bereit, den etwas höheren Preis in Kauf zu nehmen und eben der Gefahr aus dem Weg zu gehen, dass der Akku in der Kamera sich aufbläht und dann eben die Kamera schrottet.
Ja. Jo, spannend. Mir kommt das gerade in Erinnerung. Es gab mal eine Zeit lang, da haben Notebook-Akkus haben da mal ein Problem gehabt. Und das war durchaus lustig, weil da haben die ganzen Business Notebooks so von Lenovo und sowas, die Leute haben in Konferenzen gesessen und plötzlich stand der Notebook in Flammen. Also also jetzt nicht lichterloh, ne, aber es hat so aus der Tastatur rausgequalmt und sind so ein bisschen Flammen rausgeschlagen. Also mit den Akkus, wenn da keine Schutzschaltung davor ist, ist es eigentlich kein Spaß, ne?
Nee, eigentlich nicht. Also hat mich dann doch sehr überrascht, muss ich sagen.
Siehst du, mein Dell-Laptop, was ich ja vor Jahren gekauft habe für ein Schweinegeld, das hat dafür gesorgt, dass es nicht gequalmt hat und nicht gebrannt ist, sondern so heiß geworden ist, dass mein Holztisch sich angefangen hat zu spalten.
Das war auch super, oder?
Auch eine Möglichkeit eines Hinweises auf Temperatur. Und ja, in dem Fall ein kleines Durcheinander. Frank heißt Dieter und das ist uns gerade aufgefallen.
Okay, habe ich Frank gesagt. Na gut, Frank ist der andere von den beiden. Ja, das ist aber die Folge war vom Dieter.
Genau.
Also Dieter Bethke, vielen Dank.
Wir hören dir aufmerksam zu. Also von daher alles gut.
Vielleicht sehen wir uns hier auf der Fotokina.
Ja genau, das wäre doch cool.
Ne, und das haben wir so mit Akkus und dann haben wir es mit kleinen Versprechern und mit kleinen Fehlfunktionen bei den Auftragsarbeiten und Joche. Ich hatte ja in den letzten Wochen, ich war ja ein paar Folgen nicht dabei, aufgrund einer großen Sportveranstaltung, habe aber parallel neben der Organisation auch locker, glaube ich, 6 oder 7 Hochzeiten mitbegleitet und betreut und Dokus geschossen. Und dann ist mir doch tatsächlich während der Trauung aufgefallen, Man muss dazu sagen, das Paar-Shooting war vorneweg und im Paar-Shooting verwende ich im Regelfall nur eine Kamera und wechsle Objektive, während ich dann in der Doku zwei Bodies und dementsprechend zwei Objektive und auch zwei Blitzköpfe oben drauf habe. Ich versuche mit Away-Label-Light zu arbeiten, aber auch nicht immer kann, je nachdem wie das Licht so fällt und ab und zu den Blitz einsetzen muss. Und dann fällt mir in der Kirche auf, dass der eine Blitzkopf eine Macke hat. Ja, und im Regelfall habe ich 5 Stück davon und habe aber vergessen, mein Backup mitzunehmen. Das ist toll, dann darf man sich nichts anmerken lassen. Und als ich die Funktion überprüft habe, man muss sich das vorstellen, das ist in der gleichen Kirche habe ich auch geheiratet, die kenne ich, da wurde ich mal unfreiwillig Messdiener. Da gibt es, wenn man vorne auf den Altar schaut, unter dem Altar in einem Durchgang eine Reliquie. Und damit man da hinkommt, kann man rechts vom Altar eine Treppe runtergehen und links vom Altar wieder hoch. Das heißt, man kann als Fotograf, ohne irgendwie um das Brautpaar herumzulaufen, unter dem Altar hindurch und hat wie so einen Tunnel, um auf der anderen Seite wieder rauszukommen.
Ein Fotografentunnel, das ist ja cool. Das hätte ich auch gerne mal. Ne?
Ein Fotografentunnel. Fotografentunnel.
Ne? Das ist geil. Da, cool. da wundert sich ja das Brautpaar und die Gäste, wo ist der jetzt hin und wie kommt der da hin?
Dass die damals schon daran gedacht haben, Mensch.
Ne? Zauberei. Ich würde ja gerne abends mal eine Nebelmaschine mitnehmen, so, pfup, hier bin ich. Aber in dem Moment, als ich feststelle, dass mein Blitz nicht richtig geht und ich versucht habe, den zu regulieren, habe ich eine Stufe übersehen und bin die Treppe hinunter gerannt. Das sorgte dann in der ersten Reihe für ein Grinsen. Also, also er hat tatsächlich dann nur noch bei jeder dritten Auslösung regulär ausgelöst. Und ich hatte dann meinen Spaß, soweit es ging, habe ich reduziert. Ich habe, muss sagen, ich weiß, dass ich eine sehr ruhige Hand habe, auch mit längeren Belichtungszeiten und kontrollierter Atmung ohne Bildstabilisator. Scharfe Bilder bei 1/20 geschossen, habe den Blitz dann bei jeder dritten Zündung auch ab und zu mit reingenommen und hatte eine Vielzahl an Bildern zum Sortieren. Denn wenn jedes dritte Bild ordentlich belichtet ist, bei der Abendveranstaltung mit zweitem Vorhang, und Umgebungslichteinbindung und, dann sammelt sich da ganz schön viel Müll an.
Oh ja.
Ja, aber ich habe es durchgestanden und bei Gelegenheit stelle ich mal so ein oder zwei Bilder mit den 1/20 Belichtungszeiten hoch, die sind knackscharf, ohne Blitz, nur mit etwas erhöhtem ISO und ich muss sagen, die Rauschreduzierung von Lightroom ist mittlerweile richtig gut. Ja. Die braucht es dann irgendwann mal. Okay, aber soweit alles gut. Und ja, bevor wir zu den langen Themen und nachher kommen ja noch Tipps und Tricks und was wir in den letzten 4 Wochen gemacht haben, aber in den vorbereitenden Themen habe ich einen Titel dem Ganzen gegeben, nämlich der Hochzeitsfotograf ist der Letzte. Eigentlich nicht das Letzte, sondern der Letzte. Bei einer der Hochzeiten war es doch so, dass nach der Trauung und Beglückwünschung, Sektempfang, gehemmt werden sollte. Das heißt, das Brautpaar fährt irgendwo hin, wird aufgehalten, muss sich freikaufen, muss irgendwelche Aufgaben erledigen oder Schnäpse verteilen oder. Und ich möchte sowas immer mitbetreuen. Also bekam ich den Wink, es wird gehemmt und wir fahren dort und dort lang, dann fahren wir über den Feldweg, ins Schleichweg und sage ich, ja prima, seid nicht böse, ich weiß, wo ihr wohnt, ich weiß aber nicht, wo der Schleichweg ist und ich fahre mit Sicherheit falsch. Gibt es jemanden, der vorne wegfahren kann? Ja, der Julian kann das machen. Julian, solltest du zuhören? Vielen lieben Dank. Hier kommt deine Geschichte. Julian fuhr mit seinem BMW vor mir her. Ich fuhr hinterher. Wir fuhren und wir kamen an. Ja, hier ist das Wohnhaus der Eltern. Sag ich, prima, das kenne ich. Aber da wollte man eigentlich nicht hin. Wollte man denn hin zum Hemmen? Ja, das ist jetzt nicht hier. Nee, das ist nicht hier. Nein, auf dem Weg zu den Eltern fuhren wir geradeaus und links von uns kommt ein Feldweg. Keine 30 Sekunden, nachdem wir geradeaus an diesem Feldweg vorbeigefahren sind, fährt die Hochzeitsgesellschaft von oben kommend an uns vorbei. Bis ich gewendet hatte, war ich das vorletzte Auto in der Schlange, denn hinter mir stand noch Julian, der mich falsch geleitet hat, und lief im Dauerlauf, im Laufschritt, so schnell es ging, nach vorne, um das Hemmen zu fotografieren. Vorbei und ungelogen ca. 50 Autos mit klatschenden und johlenden Gästen, die sich gefreut haben, dass ein Hochzeitsfotograf mit Kamera in der Hand im Dauerlauf nach vorne rennt und dann natürlich, als er fertig ist, wieder genauso schnell nach hinten rennt, weil er ja vereinbart hat mit dem Brautpaar, dass er jetzt wieder vorgelassen wird, was aber als nächstes das Problem hatte, dass das Brautpaar und der Vater des Bräutigams, der das Auto fuhr, wussten, sie sollten warten, bis ich vorbeifahre, aber die 40 Autos dazwischen nicht. Also begann eine Hetzjagd mit Überholen, wo es nur irgendwie ging, und Vorbeidrängen und über die linke Fahrspur, über Feldwege, über Sonstiges. Und ich schaffte es tatsächlich vor das Auto des Brautpaares und halte immer gerne dann, wenn ich kann, irgendwo mal an, weit vor der Kolonne mit meinem 200 mm auf meiner Crop-Kamera und fotografiere kurz die Kolonne. Jetzt hat die Kolonne sich aber so gefreut, dass das Brautpaar sich auf das Auto draufgesetzt hat und hat angefangen zu winken, und ich konnte mich nicht in das Auto setzen und wieder nach vorne fahren. Also kam ich an der Location wieder als Letzter an. Der Hochzeitsfotograf ist manchmal der Letzte.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Liebe Leute, ey. Bilder aus meinem Kopf, echt wahr.
Gibt es doch bestimmt Handyvideos, oder?
Ich weiß, vielleicht. Ich habe mir sagen lassen, es hätte gut ausgesehen, wie ich da rannte.
Ich meine, jetzt müsst ihr natürlich wissen, ich habe den Michael ja schon gesehen, wenn er mit seinen zwei Buddies am Körper geschnallt, wie er dann so dasteht. Und dann im Dauerlauf, das erzeugt Bilder, sage ich euch. Klasse. Na gut.
Sehr, sehr cool.
Ja, und jetzt kommen wir doch zu der etwas ruhigeren Phase. Der Sommer, der kein Sommer war, gibt uns hoffentlich noch ein paar schöne Tage. Wenn es denn eine Zeit hat für Schwimmbad oder auch der Herbst, wenn das Wetter schlechter wird, man sich zur Ruhe setzt, und? Also nicht in Rente geht, aber mal ein bisschen Zeit nimmt, ein gutes Buch aufschlägt, dann können wir euch was empfehlen.
Ja, das wäre von mir ein Buchtipp. Das liegt hier schon, ach, das habe ich bestimmt schon 3-4 Jahre hier. Ist so ein bisschen Nachschlagewerk für mich. Und zwar ist das vom Andreas Feininger. Das heißt Die Hochschule der Fotografie. Im Link dazu haben wir auch in die Shownotes gepackt. Und ja, der Feininger, der hat über 50 Lehrbücher geschrieben, hat von 1906 bis 1999 gelebt, war jahrelang Fotograf beim Life Magazine in Amerika und ist eigentlich, so wie ich es jetzt empfinde, berühmt geworden durch jede Menge Bilder von New York und hat auch mit der Kameratechnik da viel rumgespielt. Und das Buch ist eigentlich so für die, es sind jetzt keine Hochglanzbilder drin, wie man das jetzt, sage ich mal, aus Magazinen kennt oder so, aber das Essentielle, sage ich mal, von der Fotografie her, ist eigentlich in dem Buch enthalten. Man muss sich das halt jetzt vorstellen, das ist, glaube ich, irgendwie aus den 50ern oder so. Da war die Technik natürlich ein bisschen anders, da ging alles noch über analog und die Farbe hat dann so ein bisschen mit Einzug gehalten. Also wer da jetzt was für die Digitalfotografie sucht, ist halt mit dem Buch schlecht beraten, aber einfach so die Grundzüge der Fotografie, fand ich eigentlich, sind da sehr gut erklärt und ist auch ein Schnapper im Endeffekt. Das sind, glaube ich, unter 10 Euro ist das Ding zu haben. So im Taschenbuchformat, also für einen Strand oder so, einfach optimal. Wäre jetzt ein Buchtipp von mir, wer sich für sowas interessiert, einfach mal nachschlagen.
Cool. Ja, sehr cool. Gut, dann noch ein kleiner Tipp von mir. Wir hatten es ja vorhin über das Sichern von Bildern und was da für Datenmengen zustande kommen. Wer gerne mit seinen entwickelten und rausgenerierten JPEGs Platz sparen möchte, dem sei ein Tool ans Herz gelegt, das heißt JPEG Mini. Link steht in den Shownotes. Und das ist ein Programm, was irgendwie, ja, irgend so eine Art Voodoo macht. Das komprimiert nämlich die JPEGs nochmal signifikant, ohne dass man es tatsächlich sieht. Ich hatte jetzt in letzter Zeit 2-3 Mal die Situation, dass Kunden von mir, also Agenturen vor allem, sich gemeldet haben und dann gesagt haben, die Bilder, die ich ihnen geschickt habe, die seien, da würde die Auflösung nicht stimmen, die seien zu klein. Und dann kam irgendwann raus, dass sie einfach nur aufgrund der Bildgröße auf die Auflösung des Bildes geschlossen hatten. Ist ja eh immer so ein beliebtes Thema, ne?
Gerade bei Agenturen irgendwie, oder?
300 dpi, schicken Sie mal 300 dpi. Naja, gut, aber lassen wir das Thema. Also ich musste denen dann wirklich klar machen, dass sie bitte nochmal reingucken sollen und sich darüber sicher sein können, dass die Auflösung stimmt, dass einfach nur die schiere Dateigröße durch JPEG Mini so klein ausfällt. Und sie mussten dann auch zugestehen, dass alles in Ordnung war. Also das Tool ist wirklich unglaublich gut. Es gibt es in zwei Versionen, eigentlich in drei Versionen. Es gibt eine freie Version, die allerdings, ich weiß gar nicht, ich glaube, man kann immer nur 10 Bilder am Stück komprimieren oder so. Also da gibt es irgendeine Einschränkung, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und dann gibt es das, dann gibt es JPEG Mini Pro. Das ist also die Pro-Version für $99. Da kriegt man dann auch ein Lightroom-Plugin. Das heißt, man kann also direkt aus Lightroom raus beim Export schon das mit einbinden. Die Version habe ich jetzt nicht. Ich habe die zwischendrin, deren Preis ich jetzt aber gerade nicht finde. Mist. Ich glaube, die kostet $19. Das heißt, nach dem Exportieren öffnet bei mir, oder lasse ich mir immer direkt ein Fenster öffnen, wo die ganzen Bilder drin sind. Dann mache ich Steuerung A, schiebe die rüber und dann werden die komprimiert. Es gibt allerdings noch eine weitere Einschränkung. Die maximale Auflösung dieser mittleren Version ist auf 28 Megapixel beschränkt. Mhm. Und die Pro-Version hat da keine Beschränkung. Aber das reicht mir in der Regel. Gut, bei 360-Grad-Bildern kann das mal... Ah, doch, hier steht es, 19 Euro. Also 19 Euro kostet die Basisversion. Und wie gesagt, auf 28 Megapixel beschränkt. Die Pro-Version kann bis zu 60 Megapixel.
Ja, genau.
Super Tool. Sehr
gute Geschichte.
Grenzt an Sauberei.
Hex. Das ist sehr, sehr praktisch, ich sag mal, wenn kein Qualitätsverlust sichtbar ist und dementsprechend die Speicherplatzbelegung wesentlich geringer wird. Ja, dann sind wir schneller im Versenden, schneller im Downloaden.
Genau, cool. Genau.
Sehr geil.
Mhm. Gut, ja. Dann kommen wir doch zur beliebten Kategorie. Was hast du in den letzten 4 Wochen fotografiert? Fangen wir mit Andreas an.
Ja, bei mir ist es, ich habe für meine Schwester zum Geburtstag wollte ich eigentlich ein Bild machen von ihrer Tochter, wo sie in einem Körbchen drin sitzt und rundherum also Ballons sind mit Helium gefüllt, dass es so ein bisschen aussieht wie ein Heißluftballon für Kinder in dem Sinne. War auch soweit okay, innen drin, also habe ich die Ballons mit Helium gefüllt, war alles in Ordnung, bloß draußen beim kleinen Windchen auf der Wiese, wo ich mir so als Location ausgesucht habe, ging zweimal der Wind und dann hat es mir die Ballons so umgedrückt, dass die alle geplatzt sind. Mhm. So, dann habe ich gedacht, verdammt, so funktioniert es nicht. Ich meine, das ist auch...
Das ist ja auch mal eine Erkenntnis, wenn man weiß, dass es so nicht funktioniert.
Genau, so wie Edison.
Funktioniert so nicht. Und dann habe ich einfach bei uns in einem leeren Raum, habe da hinten einen schwarzen Hintergrund genommen, wo es dann windstill war. Dann hat das Ganze auch gut funktioniert. Da konnte ich auch ein bisschen Blitze aufbauen und alles. Und habe das dann einfach per Photoshop in ein vorhandenes Bild mit reingemacht. Man sieht es so und so, dass es eine Montage ist, weil es wird jetzt keiner drauf kommen, dass die Kleine da irgendwo rumfliegt. Aber es kam ganz gut an und war ein schönes Geburtstagsgeschenk.
Aber Andreas, Frage.
Ja.
Das Bild, was du die Kulisse sozusagen, ne? Dieses Sonnenuntergang-Bild, war das vorher schon klar oder war das noch unklar?
War unklar. Muss ich ja ein bisschen rumgucken, konnte also den Ballon, das Kind, habe ich dann ein bisschen mit dem Filter angepasst, dass so ein bisschen die Stimmung, sage ich mal, gleich ist. Ja, ich meine, es würde dann doch ausfallen, wenn jetzt war ja auch ein bisschen anderer Weißabgleich und Geschichten. Von daher konnte man es ein bisschen anpassen, aber ich denke, da kann man sich ja Stunden auslassen. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von solchen Sachen, irgendwas zusammenbasteln, aber da wollte ich es mal ausprobieren und es hat für meine Zwecke hat es eigentlich ausgereicht.
Ja, ansonsten hätte man nämlich halt von hinten nochmal einen Blitz drauf blitzen lassen sollen, ne? Damit, also ja, das Thema bei Composings ist ja immer
dieser Schatten,
passen die Lichtstimmungen, dann, ne? Passt die Lichtstimmung, ja. Und klar, ja, das ist hier halt eindeutig nicht der Fall, vor allem, weil hinten, wie du sagst, auch noch ein schwarzer Hintergrund war, der sich natürlich dann auch in den Ballons so ein bisschen
an den Rändern,
ne, reflektiert, ne? Aber ja, was vielleicht so ein kleiner Tipp, was man da ganz gut machen kann, ist, dass man über das fertig komponierte Bild nochmal eine
Farbe legt,
eben so eine, ne, Farbtonung oder sowas, genau, drüber legt. Ja. Also
dass es komplett drüber legt?
Ja. Ja.
Okay.
Einfach um den Anschein der gleichen Farbstimmung oder der Lichtstimmung zu erzielen. Ja. Das ist ein beliebter Trick. Das
wird jetzt bei den Ballons nicht helfen, weil da kommt eindeutig von vorne Licht und nicht von hinten. Aber dann blenden die beiden Ebenen so ein bisschen ineinander, ne? Wenn man da nochmal so über alles was drüber legt.
Ja, wobei die Glanzpunkte in den Ballons könntest du ja wegkriegen. Ich sag mal, du musst aber halt das Konturlicht der Sonne von hinten nach vorne zaubern und die müsst halt so einen Rand machen wie vorne beim Gras an den Hallen.
Genau.
Das muss also wirklich so ein bisschen strahlen, wenn man sich das direkt anguckt. Aber ich sag mal, hier zählt ja eigentlich die Idee, die Überraschung und überhaupt das Unerwartete für das Präsent an sich. Von daher schick, schöne Idee. Und klar kann man noch ein bisschen was verändern und verbessern. Eigentlich müssten auch, wenn man so sieht, wobei es scheint relativ windstill zu sein und die Bäume scheinen unten irgendwie schief zu stehen. Das heißt, die Ballons müssten auch mehr so nach rechts wegfliegen, von uns aus gesehen, ne? Seht unten so die Bäume ein bisschen schief stehen. Aber es ist so ein kleines Kind dazu zu kriegen, zu winken und zu strahlen, ist auch schon mal viel wert.
Ja, eben.
Ja, schöne Idee.
Super.
Ja, der Thomas hat gemeint, er stapft jetzt mal in den Spuren eines Offroad-Clubs und legt sich einen Dreck.
Richtig.
Einen Dreck legst du dich doch immer, oder, Michel?
Ja, das ist ab einem gewissen Alter fallen wir davon alleine rein. Wir lassen es so professionell aussehen. So.
Ja, ich wurde gebeten für den Offroad-Club Baden-Württemberg. Die machen gerade ihre Website neu, was auch wirklich, wirklich nötig ist. Also bitte nicht auf die Website jetzt drauf gucken. Unglaublich, dass es sowas überhaupt noch gibt. Aber gut, für die neue Website brauchen sie halt Bildmaterial. Und da sind wir dann am Sonntag, vorletzten Sonntag, ins Elsass gefahren. Und da gibt es so ein Gelände in Selz. Ja, die machen da immer mal wieder Ausflüge, aber dieses Mal hieß es ja, Fotograf ist dabei und dementsprechend viele sind dann auch mitgekommen. Es war richtig viel los und hat echt Spaß gemacht. Zum Glück ist meine Olympus abgedichtet, weil das hat doch etwas gespritzt. Und
ist auch das Objektiv abgedichtet?
Nee. Das, was ich eingesetzt hatte, überwiegend nicht. Aber es war echt, war wirklich spaßig und ich habe jetzt einfach mal so ein paar Bilder verlinkt. Kriegt man so einen Eindruck. Hat Spaß gemacht und war cool. Cooler Auftrag.
Ja, sieht noch gut aus. Also die Jungs haben richtig Gas gegeben, würde ich sagen, und absolute Action geliefert, vor allem das dritte Bild habe ich mir jetzt mal angeschaut, auch mit einem leichten Mitzieher eingefangen hast, knackscharfen vorderen Bereich, alle Schlammspritzer, der Hintergrund verzieht sich zum Teil, da ist richtig Action und der Herr im Beifahrersitz macht den absolut geilsten Gesichtsausdruck, den man dazu machen kann. Ich habe was ins Auge bekommen.
Ja.
Ja, cool.
Ja, ach, ich bin dran. Ha, okay.
Du bist dran, genau. Ja, du bist dran, ich bin dran, wir sind dran,
ja. Alle
dran.
Vor meinem Urlaub war ja die eine Sportveranstaltung, die der Michael organisierte in Fulda. Das war, Michael, helf mir nochmal, wie der Name genau war.
Der Tag des Deutschen Sportabzeichens.
Dankeschön. Am
7.2016 in Fulda. Wer nicht da war, hat es jetzt verpasst.
Ja, hat Pech gehabt. Ne? Also ich war da, hab den Tag über habe ich die Veranstaltung ein bisschen begleitet. Und abends war ein Konzert von dem Johannes Oerding als Vorgruppe, wenn man das so sagen kann.
Also da, lass mich mal ganz kurz, Neuvi, Moment. Also für alle, die nicht da waren, ihr habt das verpasst. Denn abends war das Konzert mit Max Giesinger als Vorgruppe und dann Johannes Oerding hinten dran hat richtig Gas gegeben. So.
Max, unser Local Hero.
Genau. Und da hatten wir eine Akkreditierung, der Michael und ich, und wir durften da fotografieren. Jetzt waren wir zusammen da und wir hätten auch beide in den Fotografengraben reingekonnt. Zumindest für die ersten drei Lieder, aber da haben wir uns einfach so abgesprochen, dass ich einfach von hinten ein bisschen fotografiert habe und dann Michael von vorne. Denn, also ich weiß nicht, wie du dich dabei gefühlt hast von vorne. Also die Winkel sind nicht ganz einfach von vorne, Michael, oder? Wenn du so direkt davor stehst.
Ja, also von vorne hat immer eine gewisse Schwierigkeit, weil man ja wirklich mal von unten nach oben fotografiert. Mhm. Und man schauen muss, dass man entweder den Abstand sucht oder die Perspektive, die irgendwo passt. Ich habe halt den Vorteil, dass ich durch die Theater-Musical-Fotografie zum Teil auch bewusst diese schrägen Perspektiven suche, nämlich aus Sicht des Zuschauers, damit Wiederkennungswert sich ergibt.
Ja, ja.
Wenn man ein Programm kauft und sagt, hey cool, genauso habe ich das gesehen. Jetzt ist beim Konzert natürlich auch immer ein bisschen anders, weil man ja zum Teil auch Fotos macht, vielleicht für die Agentur oder für eine Autogrammkarte, und dann muss der Sänger auch vorteilhaft getroffen werden. Und dann ist der Mix, den wir zusammen gemacht haben, eigentlich ganz vorteilhaft. Denn unten, klar, man kann sich unten im Graben, der Graben hat im Innenbereich, gerade für die Security, so eine Art Trittbrett, wo man ein Stückchen höher kommt, dass wenn jemand von vorne unerlaubt hinein will, dass man ihn bremsen kann, da kann man sich gut hinstellen. Ich hatte mir die Freigabe geben lassen, auch auf die Seitenbühne zu dürfen, und man muss dazu sagen, wenn man vorne steht, Max selber nicht so stark, aber auch er ist unheimlich gut zu fotografieren, Johannes bietet an. Also Johannes Oerding ist wirklich jemand, der auch sieht, dass da jemand steht mit der Kamera und dann kurzfristig anbietet, und wenn du es verpennt hast, hast du es halt verpennt.
Ja, aber das hat man ganz deutlich gesehen. Also der hat da wirklich, den Blickkontakt auch gesucht zu den Fotografen, das ist deutlich aufgefallen. Das durchaus, ja. Also wir haben uns einfach aufgeteilt. Der Michael hat einfach die Fotos von vorne gemacht. Ich habe mehr so die Perspektive von hinten. Da hinten war noch so ein kleines Podest, da konnte man drauf, sodass man über die Zuschauer hinweg fotografieren konnte. Also es war ein rundes Ding. Michael, wie sieht es mit der Rechnung aus? Dürfen wir die verlinken? Die dürfen wir verlinken. Dann lade ich da noch ein paar hoch. Die lade ich noch auf Flickr und verlinke die. Das mache ich im Nachhinein dann.
Ja, schaut euch mal an. Ich werde eins hochladen von der einmalig kuriosen Armposition von Neufi, wenn wir fotografieren. Das habe ich von vorne nach hinten fotografiert.
Du Sack. Das kenne ich noch gar nicht, das Foto.
Nein, aber ich werde es gleich jetzt, wenn wir hier telefonieren, werde ich das uns mal zeigen.
Ah. Frech ist das. Siehst du. Tut man dem schon mal einen Gefallen, dass man da mit fotografiert, und was ist? Dann kommt sowas raus. Wart's nur ab.
Da wird man mal geehrt, dass man mal mit fotografieren darf. So heißt es.
Ja. Aus Berlin eingeflogen quasi.
Ja, so ist das.
Genau. Nee, aber es hat super viel Spaß gemacht. Es war eine tolle Stimmung im Publikum. Ich habe relativ wenig ins Publikum rein fotografiert, allein aus rechtlichen Gründen dann einfach. Aber es hat super viel Spaß gemacht, tolle Lichtstimmung, auch der Bühnenaufbau war toll. Ich hatte am Anfang ein bisschen Bedenken gehabt, dass mir die Farben irgendwie ausfressen, aber war eigentlich gar nicht so. Das hat mein Sensor eigentlich relativ gut mitbekommen. Also
das durchaus. Ging gut, auch vorne direkt in der Front.
Ja. Das ging durchaus gut. Ja. Ne? Hat Spaß gemacht. War ein super Ding. War nur ein bisschen müde, als ich dann zu Hause war.
Das glaube ich dir gerne. Ich habe ja von morgens 6 bis abends, morgens um 3 war ich ja da auf dem Bein.
Ja.
Ich war auch schön kaputt.
Ja, ich bin, also hatte die Anfahrt von Berlin nach Fulda, dann war ich den ganzen Tag da am Fotografieren, bin dann abends noch heim nach Hause gefahren. Naja, aber es hat Spaß gemacht, das ist die Hauptsache.
Wir gehen noch schick essen irgendwann demnächst.
Naja, komm, das war kein Wink mit dem Zaunfall.
Ja, ich meine, das Süppchen, das du isst, weil du auf deine Figur achtest, das kriege ich noch hin.
Genau. Ja. Ich werde gemobbt hier, öffentlich gemobbt.
Und das macht Spaß.
Für wen?
Auch für allen.
Außer für mich. Ja, cool.
Ja, nee, alles cool. Ne? Und ich sag mal, nach dem Konzert, ja, erhielt ich einen Anruf von einem Fotografenkollegen, ehemals hier aus Fulda, der mittlerweile bei RTL arbeitet und dort Kameramann ist und stellenweise auch shootet. Er hat einen Termin zugesagt im Raum Bad Kissingen, war verhindert durch Dreharbeiten und fragte mich, ob ich ein Filmevent bei einem, ja, ich glaube das, also Pro-Log heißt das Unternehmen, ist ein Unternehmen, das auch Events im Bereich Outdoor und Offroad anbietet, und in dem Fall ging es um eine namhafte Versicherung, die hier ein Filmevent gestartet und gebucht hat. Und da ging es darum, auf einem Riesengelände, ich glaube, 10 verschiedene Stationen zu betreuen, und ich bin gerannt an dem Tag, leck mich am Ärmel.
Denn, fast wie auf der Hochzeit.
Fast wie auf der Hochzeit. Nur, hier gab es Jeeps, die durch eine Strecke gefahren sind, mit Querlage, mit Wasser, mit Schlamm, aber nicht so schnell wie jetzt beim Thomas. Also die sind dann eher gemütlicher, weil die Versicherungsangestellten da nicht ganz so mutig sind oder vielleicht schlecht versichert. Auf jeden Fall sind die schön langsam gefahren.
Oder beides.
Oder beides. Und da spritzt nicht so viel Wasser, aber ich musste immer vor den Jeeps, vor dem Wasser sein. Das heißt, ich bin gerannt, ich bin geflitzt. Dann hatten die so Militär-LKWs, Trucks, mit denen sie fahren konnten. Die fuhren einen Rundparcours, das ging ganz gut, aber man musste halt so fotografieren, dass das Licht nicht genau in die Scheibe reintrifft, damit man die Fahrer noch erkennt, denn es sollte auch Wiedererkennungswert haben. Dann hatten die eine Segway-Tour, eine Quad-Tour, dann hatten die einen Erlebnisparcours, dann mussten die mit 10 Leuten wie eine Karawane, Augen zu, sich merken, also bei geöffneten Augen, wo die Strecke ist mit 10 Pfosten, und dann dahin laufen, ohne was zu sehen. Die hatten Kistenstapeln horizontal und vertikal, die hatten ein Fahrzeug mit Lenkung verkehrt rum, Gaspedal mit Blick nach hinten, vorne musste der Fahrer ganz normal fahren, rechts musste jemand ein Fahrerpedal dämmeln, damit die Wasserpumpe funktioniert. Dann hatten die noch so ein paar andere, also die hatten viel zu tun, und ich habe Bogenschießen und andere Sachen, das alles mitbetreut. Hatte dabei unheimlich viel Spaß und habe halt an dem Tag ja gemischtes Licht gehabt, also mal helle Sonne, mal ziemlich bewölkt. 2 Personen, die von vornherein gesagt haben, sie möchten nicht fotografiert werden. Das Glück war, es waren immer Kleingruppen von 6 bis 8 Leuten, aber schlecht war es halt für die Gruppe, wo die beiden drin waren. Da gibt es dann von manchen Attraktionen weniger Fotos als bei anderen. Interessant ist, dass dann beim Gruppenfoto eine der 2 Personen trotzdem mit drauf ist. Gut, aber ich denke mir, man weiß ja, dass es ein Gruppenfoto ist, und gefragt habe ich auch noch, also von daher alles gut. Ja, und dann hatte ich ja mal einen Kurzurlaub von 4 Tagen und bin in Nördlingen im Bayerischen Eisenbahnmuseum gewesen und bin ja so einer der, es hat so ein bisschen was von Lost Places mit People, weil da stehen so ganz viele ausgeschlachtete und kaputte Loks, da stehen aber auch ganz tolle intakte und wiederhergerichtete und aufgebaute Dampflokomotiven, und ich gucke dann gerne so auf die Kleinigkeiten, wenn ich nicht dann Makro fotografiere, wenn ich Urlaub mal habe, dann gucke ich halt auf andere Details, und netterweise war die Tür, auf der drauf stand, die Fahrzeuge sind nicht zu betreten, nach links eingeschlagen, sodass ich die Lok vor mir gesehen habe und natürlich erstmal hineinging. Ja, und habe mich dann einfach mal mit Details beschäftigt und habe mir mal die Zeit genommen, eine Viertelstunde Ventilschrauben oder Drehräder oder Anzeigen zu fotografieren von den alten Lokomotiven, wie es vielleicht andere noch nicht gemacht haben, weiß ich nicht. Aber es war so einfach mal Details sehen, Details erkennen und Details festhalten. Und das ist dann immer dieser kleine Moment des Ausruhens und der Miniurlaube, die wir Fotografen haben, wenn wir mal keinen Auftrag haben und uns mal um das kümmern, was unsere Aufmerksamkeit neben dem alltäglichen Tun ja weckt und dafür sorgt, dass wir das ein oder andere coole Foto geschossen haben.
Tja, sehr schön.
Primo.
Auch schön zu empfehlen. So.
Dann hätten wir noch auf ein Event hinzuweisen.
Oh ja.
Da findet nämlich jedes Jahr ein Worldwide Photo Walk statt, den in Fulda der Michael organisiert.
Jo, am 1.10.2016 findet Scott Kelbys Worldwide Photo Walk statt. Ihr kennt das schon aus den letzten Jahren, wir haben immer mal dafür geworben. In diesem Fall ist es genauso wie vorher auch. Weltweit finden am 1.10.2016 Photo Walks statt. Da gibt es ein Leader, das kann jeder machen, der befähigt ist, einen Fotokurs zu leiten oder Fotografie zu unterrichten, denn der Leader ist zumindest verpflichtet, eine Route festzulegen, ein Thema festzulegen und gegebenenfalls zu unterstützen, wenn es irgendwelche Fragen oder Probleme gibt.
Und da bist du.
In Fulda bin ich das, genau. Am 1.10.2016 in Fulda. Die Seite des Worldwide Photo Walk ist gerade vorgestern an den Start gegangen. Ich werde den Walk für Fulda noch eintragen. Er steht noch nicht drin, aber er findet statt. Schaut also in den nächsten Tagen einfach mal nach. Wir treffen uns in Fulda und ich bin gerade noch dabei, ein neues Thema auszumachen, denn wir hatten letztes Jahr mal alles, was klein ist und im Makrobereich sich befindet. Wir hatten mal Streetfotografie früh morgens um 5 Uhr am Markt. Wir haben uns einfach mal um Dom und alte Gebäude gekümmert und haben schon verschiedene Sachen gemacht und ich gucke mal, ob mir wieder was Neues einfällt. Seid gespannt und ich freue mich auf jeden, der vorbeikommt. Und im letzten Jahr war zum ersten Mal auch ein Fotopodcast-Hörer dabei. Also, es können ruhig ein paar mehr sein.
Ja, super. Ich wäre ja auch gerne vorbeigekommen. Ich habe mir das ja vorgenommen. Aber da muss ich Kind hüten an dem Wochenende irgendwie.
Ja, und eins habe ich vergessen. Entschuldigung, es ist schade, dass du Kind hüten musst. Ich kann dir meine zwei auch noch vorbeischicken, dann kann meine Frau mitkommen.
Kannst du gerne machen.
Nee, lass mal. nachher sprechen die Hessisch.
Endlich mal eine gescheite Sprache.
Nein, also der Fotowalk ist für jeden gedacht, der gerne fotografiert. Das kann der Einsteiger sein, das kann der Semiprofi sein, das kann der Berufsfotograf sein. Jeder, der Bock hat zu fotografieren, ist sehr herzlich gerne eingeladen. Es dürfen maximal 50 Personen pro Gruppe sein. Und es geht darum, innerhalb von einer Stunde gemeinsam zu fotografieren und einfach mal abzuschalten. Das habe ich vorhin vergessen.
Cool. Ja, prima. Dann wären wir auch schon am Ende. Das war ja fast ein Wort zum ich sag's nicht. Ja, da waren wir mit den Themen durch. Da bleibt mir noch eins zu sagen. Tschüss, macht's gut.
War heute ja ein Sprint, oder?
Ja, das war...
Ja. Ja. Leute, wir haben Olympia, das gehört dazu.
Das gehört dazu. Also, macht's gut. Ich bin raus. Vielleicht sehen wir uns auf der Fotokina. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss. Macht's gut.
Tschüss. Ciao.